sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es gibt Geheimnisse in der Schrift. Paulus nennt das immer wieder im Epheserbrief das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis Jesu Christi. Es gibt aber auch noch andere Geheimnisse, die in der Schrift sind, die nicht explizit so ausgedrückt werden, aber die uns als Geheimnis dort letztendlich entgegentreten. Was für ein Geheimnis ist das, worüber wir jetzt uns ein wenig austauschen wollen und wo es nur ein kleines Fragment zu diesem Thema gibt? Das Geheimnis ist eigentlich die 30-jährige Stille unseres Herrn Jesus. Wir haben ja in Biografien, ist das ja immer wichtig, dass man auch weiß, wie hat er seine Jugend verbracht, was ist dort mit ihm passiert, wie sieht es mit seinen Eltern aus und, die ganzen Umstände. Aber beim Herrn Jesus bleibt diese Jugend bis auf eine kleine Randnotiz, eine kleine, wie soll ich sagen, duftende Rose am Wegrand, ein Geheimnis. Christoph Steinhofer, ein Dekan aus Weinberg, schreibt in ein kleines Büchlein, man mag es gar nicht glauben, die 30-jährige Stille des Herrn Jesus. Seltsamer Titel, ja. Und er schreibt dann auch da, wo die Schrift schweigt, da ist ihr Schweigen ein Reden. Und diesem Reden wollen wir heute ein wenig nachgehen. Wir haben ja mit der Geburt Jesu aus Engelsmund und Menschenlippen das Lob von Reinen und Unreinen. Das hat uns ja alles, ist uns ja alles begegnet. Aber dann gibt es ein langes Schweigen. Und wir finden am Wegrand einen Satz, der eingebettet ist in eine Jugendszene. Und nur diese eine ist interessant. Ich muss im Hause meines Vaters sein. Ja, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Alles aus dieser Kindheit und Jugend ist wie mit einem Brennglas auf diesen ganz einfachen kleinen Satz fokussiert. Und das wollen wir jetzt zusammen einmal uns anschauen. Lukas 2, 41 bis 52. Wer keine Bibel dabei hat, nehme den Beipackzettel, dass wir es miteinander lesen. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und über seine Antworten. Und als sie ihn sahen, die Eltern, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lieber Herr, hilf jetzt, dass wir das Wort recht verstehen. Amen. Dieses Wort ist ja mehr als nur ein Wort aus Kindermund. Dieses Wort zieht sich eigentlich wie so ein Leitstern durch die gesamte Lebenszeit unseres Herrn Jesus hindurch. Das Wort ist nicht nur Tat, sondern Losung für sein ganzes Leben. Dieses Wort begleitet ihn hindurch, durch alle Nöte, durch alle Freuden. Und dieses Wort eingerahmt, es heißt, Jesus nahm zu an Weisheit und Alter. Warum betont nur Lukas? Wir haben hier Sondergut, also würden die Theologen sagen, Sondergut des Lukas. Wieso nur der Lukas? Man muss jetzt wissen, Lukas schreibt an die Heidenchristen. Matthäus schreibt an Judenchristen, der gute Markus an alle und der Johannes schreibt auch an die Juden und die Christen. Aber Lukas hat den Fokus auf die Heiden. Und bei den Heiden ist es ganz selbstverständlich, dass die Jugend mit der Gottheit verbunden wird. Und jetzt kommt in der Jugend die Gottheit auf diese Welt. Und es ist die große Sehnsucht aller Götter, sich mit dieser Gottheit ein Stück weit eins zu machen. Lukas hat das ja gesehen, die römischen Altäre, weil sie ja letztendlich dadurch Gott erklärt haben. Die Menschen haben Weihrauch gestreut und dann hieß der Kaiser Claudius Kaiser und Gott. Und schon hat man den Bezug hier. Die kaiserliche Erklärung erschien den Zeitgenossen des Lukas völlig normal, dass ein als Messias und König und Herr als göttlich angesehen wird. Damals war es aber so, dass diese Gottheiten, die sie sich gemacht, Kaiser, oder aber auch hatten, ja, dass sie in Gott in Menschengestalt war. Und immer das Göttliche 100% und der Mensch nur ein bisschen so das Äußere war. Das bedeutet, die Fassade, und dieser Fassade haben sie auch übermenschliche Kräfte zugeordnet. Diesen selbsternannten Göttern fehlt die Erdenschwere, die Gebundenheit an Raum und Zeit. Und jetzt tritt dieser Lukas genau dieser Ansicht über die Gottheit, die sich in den Menschen hinein versetzt und letztendlich Gott darstellt, entgegen. Er will zeigen, dass Jesus nicht nur Gott, sondern ganz Mensch war. Und deswegen kommt hier eine Episode aus dem Leben Jesu und das reicht dann. Das Menschsein Jesu ist dann nicht nur pro forma so ein bisschen, das hat man ihm so ein bisschen angedichtet, sondern er ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Was für uns so natürlich und selbstverständlich ist, war in den ersten Jahrhunderten überhaupt nicht selbstverständlich. Der arianische Streit, da haben sie gekämpft. Wie viel ist jetzt Gott? Wie viel ist er Mensch? 100% Mensch, 100% Null. Wie ist das geordnet? Wie viele Prozente? Bis sie dann herausgebracht haben und festgelegt haben. Christus ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Nur in dieser Kombination kann er uns zu einem Retter werden. Und jetzt ist das natürlich in den ganzen Nöten und Schwierigkeiten für uns wichtig. Wir sehen, Jesus hat sich seine Familie nicht ausgesucht. Ja, es ist einfach, wo wir dann immer wieder zweifeln und denken, hätte ich nur einen anderen Vater gehabt, hätte ich nur eine andere Mutter und die Omi und die Geschwister, das war alles so saumäßig. Kein Wunder, dass ich das nicht geschafft habe. Nein, wir müssen immer sagen, dass Gott uns genau in diese richtige Konstellation unserer Geschwister und Elterlichkeiten hineingeordnet hat. Das ist kein Zufall, Pechkit
Sterne standen ungünstig. Nein, es ist genau alles bemessen. Die eine Schwester hat dieses von vorgelesen, jetzt unlängst. Ja. Und wenn Gott genau gewusst hat, er schaut auf die Not, er schaut auf deinen Mut, und dann kommt die Not erst einmal zu dir. Nicht zufällig, sondern ganz klar und bewusst ist das alles zugemessen. Und deswegen können wir auch immer sagen, wir haben die rechten Eltern gehabt. Wir haben den rechten Wohnort gehabt. Wir haben die rechten Geschwister gehabt. Es bleibt bei dem A und beim O, wo wir immer sagen, oh nein, Jesus ist der Letzte. Und da, wo wir sagen, das war nicht richtig, ist Jesus immer der Letzte und der Erste. Also können wir ganz beruhigt sein. Jesus hat nie in einem Ton seine Verwandtschaft und seine Herkunft irgendwie madig gemacht oder schlecht gemacht. Ach du Schreck, Jesus ist weg. Wir wollen uns diese drei Punkte anschauen. Ich habe sie einmal versucht, etwas in Reimform. Der erste Punkt, sie gehen nach Zion zur Osterzeit. Auch Jesus geht mit, ist der Weg auch weit. Das ist ein wunderbares Wort, was hier am Anfang des Textes steht. Seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem auf das Osterfest. Das beinhaltet eine Fülle von Treue. Überleg dir mal, da gab es kein Auto, kein Taxi, kein Bus. Man hat eine S-Bahn genommen oder so irgendwie. Ja, man ist gelaufen. Stunden, tagelang. Staubige Straßen. Ja, und da gab es kein Meckern, da ging es auf und ab bei Sonnenbrand. Und man ist gelaufen. Das heißt Treue. Sie haben sich nicht abschrecken lassen. Oh, jetzt regnet es gerade und Mensch, wie sieht's aus? Wie war der Wetterbericht? Gehen wir oder gehen wir nicht? Sind wir ja immer so gestrickt. Ne? Nein, sie gingen. Nur dem Mann, und jetzt müssen wir aufpassen, nur dem Mann war es geboten, einmal im Jahr auf eine dieser drei jüdischen Feste zu erscheinen. Nur dem Mann. Was sagt das uns jetzt über der Maria? Wir sehen, die Maria geht mit. Ist nicht so, dass sie gesagt hat, oh, mir tut es im Rücken gerade ein bisschen weh, gang du allein. Nimmst den Kerl mit, da hat er Ruhe. Nein, sie geht mit. Ist das nicht ein wunderbares Zeugnis für die Treue der Maria ihrem Mann gegenüber? Sie ist ihm als Gehilfin zur Seite gesetzt. Nicht Wertigkeit ist hier gemeint, sondern ganz andere Aufgaben. Ja, wir werden demnächst mal über Epheser 5 hier nachdenken, wenn ich wiederkomme, dass wir einfach diese biblische Schau von Mann und Frau ein Stück weit wieder verinnerlichen. Die Gesellschaft tut uns ja alles Mögliche da aufdichten, was die Frau nicht darf und was sie muss und was sie nicht muss und wo der Mann überflüssig ist und was weiß ich alles. Ja? Sie gingen beide hinauf und erwählten eines dieser Feste zum Opfern. Hier gedachten sie der großen Gottestreue, dass Gott durch das Blut des Lammes letztendlich den Würgeengel ferngehalten hat. Es ist der Eltern ein Gang nach Gewohnheit des Festes. Wie gut ist es, wenn man auch Gewohnheiten in den Familien hat? Tischgewohnheiten. Gewohnheiten auch an Weihnachten. Ja, manche, da geht es nur um die Geschenke, aber da ist ja viel mehr dahinter. Dass die Kinder auch hier eine gewisse Tradition nicht aus Pflichterfüllung, sondern dass sie sich darauf freuen. Wir haben eine Krippe über Jahre lang aufgebaut und der Baum war immer bei uns zu Hause. Obwohl wir dann immer gedacht haben, wo passt denn der noch hin? Aber wir haben gesagt, nein, die Kinder müssen einfach eine Tradition lernen. Dass das nicht nur ein Geschenk hin und her schieben ist, sondern dass wir dann auch Lieder singen und die Weihnachtsgeschichte lesen und den Weihnachtsbrief, der geschrieben ist an alle. Das ist einfach eine Tradition aus Gewohnheit, eine gute Gewohnheit. Und da heißt es auch nicht, hast du Lust dazu, sondern das machen wir einfach. Für das Kind ist es eine Erfüllung des Gesetzes. Jesus soll als ein Sohn des Gesetzes. Wir haben erst ab im Mittelalter diese sogenannte Bar Mitzwa-Feier, ab 12 Jahren für die Jungen im Judentum. Aber dort war auch klar, ab dem 12. Jahr ist der Junge ja religionsmündig, so sagt man das dann. Und er ging mit. Eltern sind von der Bibel her immer Vater und Mutter. Nicht Vater und Vater oder Vater, Vater und noch jemand dazu oder dreimal die Mutter oder sonst irgendwas, sondern Familie und Eltern sind immer Vater und Mutter. Ehe und Familie sind auch kein Konstrukt der Soziologen, sondern ist eine göttliche Stiftung. Wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann verlieren wir alles aus dem Blick. Und gerade diese Stiftung Gottes steht unter dem besonderen Schutz Gottes. Wir haben es ja immer noch auch im Grundgesetz, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Es ist nur seltsam, dass sich die viele Bundestagsabgeordneten einfach, ja, sie haben starke Demenz, ja, sie können sich da so schlecht erinnern, dass das im Grundgesetz steht. Und man meint dann, man müsste das alles aufweichen, obwohl schon in den 90er Jahren ein BGH-Urteil ganz deutlich festgelegt hat, Familie sind Vater und Mutter. Punkt. Auch wenn die evangelische Kirche Ehe für alle legitimiert und sogar im voreilenden Gehorsam 3 oder 4 Tage vorher, bevor das im Bundestag beschlossen wurde, ihr Ja und ihr ausdrückliches Einverständnis zu dieser Veränderung gegeben hat. Und jetzt, auf diesem Weg nach Jerusalem, wurden sich beide bewusst, wen sie 12 Jahre lang beherbergt haben. Sie haben es vorher vielleicht ganz vergessen gehabt. Und man wundert sich, es heißt ja, dass Maria diese Worte in ihrem Herzen behielt und bewegte. Also das hat sie hin und her gerührt. Das lesen wir in Lukas 2. Und jetzt auf einmal, ja, nach gut 10 Jahren, hat man den Eindruck, sie haben da irgendwie ein bisschen, da ist was weggerutscht, vergessen worden. Und jetzt wird ihnen ein Stück weit vor Augen geführt, wen sie hier eigentlich beherbergt haben und beherbergen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das wird jetzt immer weiter herauskristallisiert. Die Erinnerung an die Krippe war zu schmachvoll, der Gedanke an die Flucht zu peinvoll und all die Verfolgungen wegen des Kindes vielleicht auch zu schreckensvoll, als dass man das gedächtnismäßig konserviert. Jesus war schon seit Jahren wahrscheinlich auf dieser Reise gedanklich gewesen. Gewiss hatte Maria von Hanna und Samuel im Tempel, von Abrahams Opferung, ja, von David und der Zionsburg erzählt, vom Passa und Versöhnungstag. Das Kind kannte diese Stätten vom Erzählen her und war völlig vertraut mit den Namen, die dort dann Realität wurden. Er hatte sich wahrscheinlich schon längst versenkt in dieses Ganze, was dort abläuft, in Gedanken sich damit auseinandergesetzt. Und es war ihm eine Vorfreude gewesen, dass jetzt sich das erfüllt, was er gedanklich schon lange, mit dem er schon lange schwanger gegangen war, in dem Sein, was seines Vaters ist. Und dann zog es ihn bei all diesem ganzen Glitzer, der dort in Jerusalem zu sehen ist, nur an einen Ort hin. Nur an einen Ort hat es ihn hingezogen und hingeführt, nämlich zum Tempel. Alles andere war ihm nicht so wichtig. Und das Äußere im Tempel war ihm nicht wichtig. Nur das Innere. Das, was die Eltern eigentlich gewohnt waren, als ihren Bereich, der Vorhof des Tempels, den hat er jetzt hinter sich gelassen. Das, was die Eltern letztendlich mit Scheu betreten haben, hat er mit Freude und mit innerem Herzensjubel empfangen. Und jetzt, nach 3 Tagen, finden ihn die Eltern unter den Lehrern. Nicht stehend, nicht sitzend, nicht liegend, sondern zu ihren Füßen, zuhörend, fragend, antwortgebend. Ein wunderbares Kind, frühreif. Die Lehrer, heißt es dort, verwunderten sich seines Verstandes und seiner Antwort. Der Urtext heißt, sie waren außer sich. Ja, man kann es gar nicht so wiedergeben. Sie waren außer sich. Dieses außer sich sein steht noch wo. Bei der Bergpredigt am Ende. Da steht es, die verwunderten sich über die Maßen. Aber wenn man es richtig übersetzt, heißt es, sie waren außer sich, was der ausgeschwätzt hat. Das konnten sie überhaupt nicht fassen. Das hat ihnen den Boden weggezogen. Genauso war es hier. Am Fragen und Antworten lässt sich der Verstand eines Menschen auch erkennen. Der alte Valerius Herberger aus Frauenstadt vor dem 30-jährigen Krieg, er schreibt, er denkt sich allerlei Fragen aus, die das Kind wohl gestellt haben mögen. Was bedeuten die Lämmer, die beim Passamal geschlachtet werden? Was ist das mit dem goldenen Leuchter dort im Tempel und den Schaubroten? Was ist denn das? Was bedeutet denn der Vorhang dort? Was bedeutet der hohe Priester? Warum geht denn der da rein? Warum nur einmal? Warum besprengt denn der mit dem Blut sich selber erst und dann den Gnadenstuhl? Da dürfen wir ja gar nicht hin und reingucken. Aber es war ja allen bekannt. Warum muss denn da ein Bock geschlachtet werden? Und den einen, den schickt man zum Teufel in die Wüste und der andere wird geschlachtet. Was meint denn Jesaja mit Knecht des Herrn, Schuldopfer? Boah. Jesus lernt von diesen Schriftgelehrten, was er lernen kann. Jesus sieht aber auch die Oberflächlichkeit dieser Antworten. Das, was, wo er sagt, da müsst ihr doch viel tiefer denken. Und wie wenig sie das eigentlich auch treffen, was nachher auf seine Person hin abgezielt ist. Dort, wo das große Pascha-Opfer durch seine Seele zieht, der Opfergedanke, der Opferernst, die Opfertreue. Und was sagt Jesus dann nach der Auferstehung? Was steht dort? Nicht die 2 Herren nach Emmaus, die waren ja auch mit Blindheit geschlagen, so wie wir auch. Und was heißt es dann da? Das war eine Bibelstunde, sage ich dir. War ganz anders, wie wir das hier haben. Jesus öffnet ihnen die Augen über das, was bei Mose, den Propheten und den Psalmen steht. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das ist das, was die Schriftgelehrten überhaupt nicht wussten und wo er letztendlich den großen Überblick damals schon vielleicht nur schemenhaft gesehen hat, aber nach der Auferstehung in einer Klarheit, die wir nur erahnen können. Die Schriftgelehrten mussten einen Eindruck empfangen haben, hier steht ein Kind vor uns, das wir nicht verstehen können. In einer Klarheit und Deutlichkeit diese Fragen, die dort kommen und vielleicht auch Antworten schon, die über das Maß hinausgehen, was den Schriftgelehrten letztendlich zu eigen war. Aber das alles musste dazu führen, dass es in dem, was seines Vaters ist, wird. Das Bewusstsein seiner Herkunft war ihm schon klar. Aber jetzt merken wir, es kristallisiert sich immer deutlicher die Struktur heraus, dass er zu dem Lamm Gottes wird. Und dass er weiß, jetzt ist das meine Berufung und meine Aufgabe. Ein 2. Punkt. Sie verlieren Jesus, sie kehren um, doch sie finden ihn wieder im Heiligtum. Jetzt wollen wir einfach mal in die Elternperspektive reingehen. Aber wir haben ja hier fast nur Eltern, ja. Also da kann man das gut nachempfinden. Einen Tag hin, und dann gucken sie abends, wo ist denn der Jesus? Bekannte, Freunde, hey, habt ihr ihn gesehen? Ho, nicht da. Oh, wohin? Also, zurück. Vielleicht findet man irgendwo unterwegs. Nein, auch nicht. Wieder einen Tag zurück. Und dann heißt es, 3 Tage suchen sie. Das sind 5 Tage. Vielleicht wird ihnen jetzt bewusst, wo ist denn dieser, der uns anvertraut wurde? Wo ist der, der diese ganzen Verheißungen bekommen hat? Vielleicht ist ihnen jetzt dieses Rollo hochgegangen, sie noch einmal gesehen haben, da waren die Engel, da waren die Weisen aus dem Morgenlande. Und wir sind jetzt diesen, der uns da verheißen wurde, 5 Tage, sie sind durch die Hölle gegangen. Weißt du, was die Zahl 5 für eine Bedeutung hat? Die Zahl 5 ist die Zahl der Bedürftigkeit des Menschen vor Gott. Und wir merken, auch diese Zahl hat seine wunderbare Bedeutung hier. Wie sind wir bedürftig, gerade auch wenn es um Christus geht, dass wir ihn behalten? Kleine Anekdote am Rande, wir haben diese Geschichte selbst erlebt. Nicht die 5 Tage, aber einige Stunden. Ja, es war großer. Wir waren klein, so 4, 5 Jahre. Der andere saß im Kinderkarren. Wir waren auf so einem Kirmesmarkt und dann guckt man hier, dann guckt man dort. Auf einmal der Junge ist irgendwo anders, der hat irgendwelche Playmobil gesehen und weg war er. Und wir haben gedacht, ja, ist alles gut, wir treffen ihn gleich wieder. Und wir gucken uns um und denken, wo ist denn der Christian hin? Wir gucken uns um, nichts. Ah, hui, Panik. Also, wieder zurück, gucken, nächste Stände. Wo sind wir denn noch gewesen? Zurückgegangen, geguckt, nichts, der Kerl ist weg. Oh, und noch einmal, durch den ganzen Ding durch. Wir haben gefragt, habt ihr da so einen kleinen Buben gesehen, blond und so weiter? Nein, nichts. Oh, halbe Stunde. Da haben wir gesagt, du, wir müssen zur Polizei, es geht nicht anders. Der Kerl ist weg. Und wir wollten gerade aus dem gesamten Gewühle dort raus. Auf einmal kommt da einer von da hinten ums Eck rum mit einem brüllenden Kerl auf dem Arm. Wem gehört der Junge hier? Oh, uns ist solch ein Klotz, ein Riesenfels vom Herzen heruntergefallen. Wir haben den Jungen in den Arm genommen, abgeknutscht. Dass er noch überlebt hat, ist ein Wunder. Also, es ist einfach so. Und jetzt 5 Tage. Irren sie rum und finden diesen Jesus nicht mehr. Der Vater führt ihn in dieser Zeit in das Allerheiligste hinein. In die unmittelbare Nähe zu ihm. Hat Simon einst diesen Jungen im Tempel auf dem Arm gehalten. Jetzt nimmt ihn der Vater an sein Herz, gibt ihm innerlich das Zeugnis, du bist mein lieber Sohn. Und diese innere Gewissheit spricht nun das Kind in dem Augenblick aus, als es die Eltern völlig zu Recht bestürzt, entsetzt auf sich zustürmen sieht. Wie sie ihn dort unter den Schriftgelehrten finden. Und mit dieser zarten Vorwurfsmiene begrüßen sie ihn, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Dein Vater und deine Mutter haben dich mit Schmerzen gesucht. Das ist ja nur annähernd für uns ein wenig nachvollziehbar, was diese beiden, Maria und Josef, hier gelitten haben. Und wir wollten doch fragen, ja Maria, hast du alles vergessen? Hast du alles vergessen? In heiliger Ruhe antwortet ihnen Jesus. Jetzt könnte man natürlich sagen, war er hier ungehorsam, aber nein. Er hat in dem sein müssen, was seines Vaters ist, das ist es einfach. Was habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr denn nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Luther übersetzt diese Stelle, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters, nicht im Bereich, im Haus meines Vaters sein muss. Sein bedeutet im Hebräischen nicht, dass ich halt so. Sondern sein bedeutet im Hebräischen immer Lebensqualität. Ganzes Leben. Völlig hingegeben. Es spricht von Wirken und Leben. Also sehen wir, es ist ein bisschen was anderes, als wenn wir sagen, also ich bin halt jetzt in der Arche. Ja, da geht man auch wieder. Aber Jesus hat das ganz deutlich gesehen und gewusst, dieses Sein ist jetzt endgültig. Im Hause meines Vaters, ja, das müsst ihr doch für den Rest meines Lebens und eures Lebens wissen. Jesus gibt Zeugnis von dem, was er innerlich in diesen 3 Tagen hat erleben dürfen, wozu er ergriffen worden ist. Die Eltern glaubten, sie seien ihm vorausgeeilt, aber sie haben sich geirrt. Irdisch, ja, aber Jesus ist ihnen jetzt geistlich vorausgeeilt nach der himmlischen Heimat. Und sie haben diese Spur nicht aufnehmen können, haben sie verloren. Sie verstanden nicht, was er redete, heißt es dann da. Und wir hätten es 3-mal nicht verstanden. In dem Augenblick, wo dieser heilige Knabe die Hand des himmlischen Vaters ergriffen hat, hat er die Hand der irdischen Eltern losgelassen. Aber nicht so, dass man jetzt denkt, jetzt emanzipiert er sich auch richtig, sondern auf eine ganz andere Art und Weise kehrt er jetzt zu den Eltern auch wieder zurück. Der Weg vom Himmel auf die Erde, den hat er gefunden. Und jetzt, durch göttliche Führung, ist er wieder mit dem Himmel in Einklang und verbunden. Das Loslassen der Eltern ist jetzt nicht so zu meinen, dass man, ja, ich hatte es gerade schon gesagt, sich löst, völlig löst, sondern er kommt wieder zurück. Maria und Josef waren nahe daran, vielleicht auch ihr Kind so ein bisschen als Eigentum zu nehmen, wie es ja auch uns anvertraut ist, gell, unsere Kinder sind uns nicht zu eigen. Wir haben sie eine Zeit lang zu betreuen. Das in ihnen zu formen und herauszuholen, was Gott hineingelegt hat. Es gibt Hauptschüler, es gibt Realschüler, es gibt Gymnasiasten. Es wäre fatal, wenn ich aus einem Hauptschüler einen Gymnasiasten machen wollte. Und so ist das immer dieses ganz sensible Empfinden der Eltern, herauszufinden, was für Aufgaben, was für Dinge, Begabungen hat das Kind. Und wenn man dann mit dem Klavierspielen anfängt und merkt, es sind immer bloß 2 linke Hände am Klavier, dann steigt man nicht auf Geige um, weil das wahrscheinlich auch bloß 2 linke Hände hat. Ja, aber dann sind andere Dinge einfach dran. Ich bin vom Sport eben geprägt und habe gesehen, auch bei Werder, wie dann die 6-8-Jährigen in Leistungszentren reinkommen. Und die Eltern am Rand stehen und brüllen und brüllen und brüllen, dass die Kinder genau diese Messis schon in Kleinformat werden, was die Eltern sich vorstellen. Und die Kinder dann teilweise völlig frustriert und demoralisiert sind, ja, wenn sie die Leistung der Eltern nicht erfüllen. Das gibt immer seelischen Schrott. Und es ist auch ganz wichtig herauszufinden, was haben die Kinder für eine Begabung Richtung Beruf. Dass man da auch sensibel ist. Und wenn man eben sieht, dass die Realschule zu viel ist, dann heißt es nicht ab ins Gymnasium, es wird schon irgendwie, sondern das muss man einfach die Reißleine ziehen. Das ist bei meinen Eltern so gewesen, bei einem unserer, meinen Geschwistern. Und er hat seinen Weg trotzdem gemacht, viel, viel später, als man das sonst im schulischen Bereich hier angesiedelt hätte. Also, da muss man wirklich weise sein. Es ist nicht unser Eigentum. Und auch die Kinder loslassen heißt, ich freue mich, wenn du wiederkommst, aber du musst deinen Weg gehen. Wir sehen es in einer Familie mit Schrecken, wie Eltern jeden Tag den Kontakt anrufen und die Kinder zu Hause gekrallt werden. Das ist schlimm. Aber man kann es nicht ändern. Kinder sind nicht unser Eigentum. Sie sind wohl zu behüten und zu bewahren. Aber sie müssen hinaus. Sie müssen gehen gelassen werden. Und sie müssen auch böse Erfahrungen machen dürfen. Ich habe auch immer gedacht, also die Kindererziehung, das muss so wie an der Schnur gezogen, so muss genau sein. Bis dann einmal wir einen im Krankenhaus abgeholt haben, das war mir eine kräftige Ohrfeige. Ich muss es so sagen. Weil ich auch gedacht habe, ja, wir machen das. Und wie wir dann eigentlich gesehen haben, die Kinder brauchen ab einem gewissen Alter eine längere Leine als ein 14-, 15-Jähriger wie ein 6-Jähriger. Aber diese lange Leine, die können wir im Gebet wunderbar aufrechterhalten. Und dort gehört sie hin. Im Gebet die Kinder dann, wenn sie größer werden, ja, sagte einmal einer, du musst ein weites Herz und ein enges Gewissen haben. Das brauchen wir. Die Jugend macht manche Dinge falsch. Sie macht auch manche Dinge, wo wir sagen, aua, da komme ich gar nicht mehr mit. Ja, und bedarf dann auch manches Gespräches, aber sie müssen auch ihre Erfahrungen machen können. Aber mit dem wusstet ihr nicht, rückt ihnen Jesus die Vergangenheit, ihr ganzes Erleben mit ihm noch einmal vor die Seele. Und er hat sie ganz leise und seicht darauf hingewiesen, auf das, was eigentlich seine Aufgabe ist. Dein Vater und deine Mutter haben dich gesucht, mein Sohn. Warum hast du uns das getan? Und wir merken gleich hier die Verschiebung. Ich musste sein in dem, was meines Vaters ist. Sie sagen aber, was deine Mutter und dein Vater, merken wir die, diese Verschiebung hier? Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Ja? Also er tut sie nicht irgendwie herunterputzen, sondern er tut ganz fein einfach die Dinge, die sich jetzt durch den Besuch des Tempels für ihn ergeben haben, neu ihnen verdeutlichen. Zwischen ihm und seinem Gott besteht jetzt dieses unmittelbare Verhältnis des Gehorsams. Muss. Wunderbar. Ich werde nachher da noch ein bisschen was sagen. Er sagt nicht, ich muss sein in dem, was unseres Vaters ist. Nein, sagt er auch nicht. Sondern was meines Vaters ist. Die Eltern stehen im Vorhof. Er ist ins Allerheiligste, letztendlich ins Heiligtum hinübergewandt. Und jetzt sehen wir auch, was Simeon und Hannah, diesen Zweien schon bei der Beschneidung mitgeteilt haben. Maria, dir wird ein Schmerzstich durchs Herz gehen. Was muss das für ein Schmerzstich gewesen sein? 3 Tage des Verlierens und des Wiederfindens. Das waren schon die ersten Erfüllungen der Weissagung dieses Simeons. Und es geht weiter mit diesen Schmerzen am Kreuz, am Grab, am Ostertag. Ja, dann haben wir die Hochzeit zu Kanaan, da geht der nächste Stich schon in das Herz hinein. Und so war es für die Maria immer ein immerwährender Loslösungsprozess von ihrem geliebten Sohn, dem Erstgeborenen. Jetzt wollen wir aber auch uns die Frage stellen, wie können wir Jesus verlieren? Das ist ja eine wichtige Frage. Den haben wir ja nicht gepachtet, so darf man sagen. Also ich habe da so in der Schublade meine Versicherungspolice, da gucke ich ab und zu mal rein, ist sie noch da? Nein, das haben wir nicht so. Wie können wir denn Jesus verlieren? Der Dichter sagt, man verliert es geschwind. An den Ecken, an den Gassen, wo man es außer Acht gelassen, wo man sorglos ist um den heiligen Christ. Man verliert Jesus dort, auch im Tempel, unter allerhand Andacht, wie Josef und Maria bei der Wallfahrt. Zuerst merkt man es gar nicht, dass er unter den Fremden ist. Und doch ist die Routine oft so, dass wir das Reden Jesu gar nicht mehr so richtig hören. Nicht? Ist das so? Dann ist man da und denkt, ach, den Text habe ich schon 20 Mal gehört. Das soll man, ich höre mal für den Nachbarn mit oder für meine Frau oder so. Nein, das ist ja immer ganz... Da verlieren wir ein Stück weit Jesus. Oder da, wo man vielleicht schon in Gedanken in der Bibelstunde ist und was wird denn sein und wie wird das Fest ausfallen, da habe ich Geburtstag und dann tut man das schon mal durcharbeiten. Ja, da werden wir Jesus verlustig. Man hat keine Zeit mehr zum Bibellesen, das Gebet sowieso. Und man merkt gar nicht, wie auf einmal Jesus so daneben steht und die Laodicea, die haben sich gewundert, da steht Jesus nicht mehr daneben, auch nicht mehr davor. Der steht vor der Tür und man hat es gar nicht gemerkt. So schnell kann das gehen, ja, dass man Jesus verliert. Und jetzt wenden wir uns noch einmal diesem ganz großen Wort zu, ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Ich muss. Du, das war eine innere Notwendigkeit. Sein in dem, was des Vaters ist. Jetzt ist diese Stunde gekommen, wo dieses Bewusstsein seines eigentlichen Lebenselementes, nämlich zu sein in seinem Vater, ihm klar wurde. Und das ist natürlich nicht das Haus gemeint oder sonst irgendwas, das ist klar, sondern die wahre Behausung sind jetzt seine göttlichen Taten und Verheißungen. Die sind jetzt seine Speise. Es wechselt jetzt das Feld aus dem irdischen ins himmlische. Und wir hören es ja immer wieder, dieses Ich muss. Das ist ja hier nicht das erste Mal, wie wir das hören. Das Muss aus Jesu Mund geht fort. Muss ich nicht getauft werden? Das heißt dann da, gebührt mir alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich muss wirken die Werke dessen, der mich gesandt hat, vor der Passion. Ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Mussten nicht Christus solches leiden? Das Menschensohn muss überantwortet werden. Wir merken, ich kann da noch eine ganze Menge dahinter hängen. Ich muss durch Samaria durch. Ja, es steht dieses heilige Muss, was Jesus hier jetzt treibt, endet am Kreuz. Das ist das. Und diese Speise kriegt er auch nur dort gestillt, den Hunger. Ein drittes, sie treten den Weg nach Hause an. Jesus wächst still zum Manne heran. Maria schweigt, keine Gegenrede. Sie ist einverstanden mit dem Weg, den Jesus ihr jetzt aufgezeigt hat, der für ihn dran ist und auch für die Familie. Sie hat still die Hand des Kindes jetzt innerlich losgelassen. Und wenn aber in Marias Seele jetzt das so nachschwingt, von Josef schweigt jetzt die Geschichte, ja? Das heißt, er ist wahrscheinlich dann kurze Zeit später darauf gestorben. Dann wird sie vielleicht den Gedanken haben, nun wird sich mein Sohn auch äußerlich vielleicht von uns trennen. Und das ist nicht der Fall. Wir lesen weiter. Er ging mit ihnen hinab, kam gen Nazareth und war ihnen untertan. Darin liegt das große Geheimnis, das wunderbare Geheimnis, könnte ich fast sagen, was hier uns jetzt dargebracht wird. Er bleibt nicht im Tempel oder in Jerusalem und sagt, naja, also mein Platz ist ab jetzt nur noch dort, sondern er marschiert ganz gehorsam mit in das verachtete Nazareth hinab. Von der Weihestunde in das Alltagsleben wieder hinein. Ja? Vielleicht hätte mancher der Lehrer gesagt, also das Kind, das müssen wir jetzt schnell überprüfen, hochintelligent, IQ fast an 200, also das muss hier bleiben. Ja, gar nichts ist. Er hat, obwohl diese Qualitäten, die ihm hier bescheinigt wurden und die er jetzt ganz neu aufgenommen hat, den Weg gesehen, einfach in der Familie. Das erste Gebot, Gott zu lieben über alle Dinge, hat er ja erfüllt. Hat er sich dazu bekannt. Und jetzt auch zu dem vierten. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Merken wir was? Jesus ist da nicht gegen das Gesetz, sondern er erfüllt es einfach. Dass er hier im Gehorsam, dass der himmlische Gehorsam ihn jetzt auch zum irdischen Gehorsam führt. Und das ist ein großes Geheimnis auch für uns. Die Gebote führen uns nie weg von Gott, sondern immerhin in den Gehorsam. Auch hier sehen wir das ganz bewusst. Ganz bewusst lässt er sich darauf ein und gehorcht. Psalm 119,9 heißt, wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an das Wort Gottes. Ich habe manchem Schüler immer schon gesagt, wenn sie da so zu Hause mit 14, 15 überhaupt nicht mehr klarkamen, habe ich gesagt, Mensch, bleibe zu Hause. Geh nicht in eine Außenwohngruppe. Es wird noch schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und manche haben es befolgt und manche nicht. Es ist einfach so. Aber er hat sich ganz klar unter das Wort Gottes gestellt und ist seinen Eltern gehorsam gewesen. Der Theologe Paul Schütz schreibt hierzu: Das vierte Gebot ist ein Weltgrundgesetz. Im vierten Gebot schützt Gott den letzten Rest des paradiesischen Erbes, den Grundbrunnen und Ewigvaterschaft. Vatername ist Gottesname. Vater und Mutter, Leben und Land, das ist ein Gebot, zu einem Meisterknoten verdichtet. Löse den Knoten, den Gott band, an seinem unscheinbarsten letzten Fädchen und das Gewicht des Gebotes stürzt mit seiner ganzen Lebenswelt ohne Ewigvaterschaft, endet unsere Geschichte in der Selbstvernichtung. Und wir sehen es jetzt, was momentan passiert, eine völlige Auflösung aller familiären Strukturen. Anstatt dass man sich besinnt, man sieht diese Entwicklung im Rom, im zerfallenen Rom, im griechischen Reich. Du siehst es überall, dort wo Weltreiche am Ende sind, zerfallen sie in den Familien, zerfallen sie in der Ordnung und in der Ethik. Und genau das passiert jetzt bei uns. Das ist der letzte Schritt, den wir jetzt gehen. Wir wollen uns noch einmal das Ausbildungsergebnis ansehen. Woher hat er die Autorität, die er nachher beansprucht und auch lebt? Er hat an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Das ist ein Geheimnis. Woher kommt seine Menschenkenntnis? Aus dem Gehorsam, dort sich einzuordnen. Woher kommt seine Sanftmut? Das heißt, den Mut, Feinde ohne Zorn und Hass mit Klarheit und Liebe entgegenzutreten. Dort hat er es in der Familie gelernt, in diesen 30 Jahren der Stille. Und es ist ein Wunder und ein Geheimnis, wenn wir auch weggesperrt werden manchmal, dass wir diese Schritte in Ehe und Familie lernen. Hermann Bitzel sagt einmal, der große Theologe aus Bayern: Ehe und Familie, halte ich bitte jetzt fest, sind die Hochschule des Kreuzes. Und wenn man jetzt an sich selber denkt, haben wir alle diese Hochschule fast durchlaufen und durchlaufen sie. Es ist die Hochschule des Kreuzes. Nirgendwo kommen wir so eng und so lang auch mit anderen Charakteren zusammen, die uns wie Mahlsteine die Kanten und Ecken abreiben. Und genau das hat Jesus dort in dieser 30-jährigen Stille in Nazareth gelernt. Der Ausgangspunkt aber ganz deutlich jetzt für ihn: Ich muss sein im Hause meines Vaters. Das ist letztendlich Zuflucht. Nicht Selbstbestimmung war für ihn angesagt, sondern Gehorsam. Ein Gehorsam, der sich dieser menschlichen Autorität, die gegeben ist, Gott gegeben ist, letztendlich unterordnet, nämlich Eltern und der gesamten Familienstruktur. So hat er das erste Gebot als Stütze gehabt: Fürchte deinen Gott. Und alle anderen hat er draufgepackt und hat sie aus diesem Grunde durchstehen und durchleben können. Jesus ist immer der Diener. Das sehen wir hier in den 30 Jahren. Er hat sich die ganz einfache Zimmermannsarbeit angewöhnt und gelernt. und hat dabei gedient. Weißt du, unsere Karriereleiter geht ja immer nach oben. Die Jugend trainiert für Olympia, erste Treppchen, gibt nichts anderes. Ja. Immer ein Stückchen höher. Die pädagogische Karriereleiter Gottes geht immer ein Treppchen weiter nach unten. Aber dann zieht er uns nach oben, zu seiner Zeit. Wenn wir das gelernt haben, was wir in dieser Zeit der Stille haben lernen müssen. Und was steht denn da? Er nahm zu an Alter und Weisheit, an Gnade bei Gott und den Menschen. Das ist doch ein herrliches Prädikat, ein herrliches Siegel, was auch wir haben können, wenn wir uns einordnen in göttliche Gegebenheiten, die Gott hineingelegt hat in unser Leben. Der Sieg, möchte ich einmal sagen, gehört dem Gehorsam. Und das hat Jesus hier in langer Kleinarbeit lernen müssen. Bleibe doch du auf dem Weg des Gehorsams, dann ist es ein Segensweg. Und er wird deine Finsternis dann zum Licht machen, wenn es nötig ist. Jetzt, was ist das Evangelium? Was können wir mitnehmen von dieser ungeheuren 30-jährigen Stille? Und wir sehen ja nachher in der Geschichte, was Jesus hier gewirkt hat. Können wir hier etwas mitnehmen für uns aus dieser Jesus, ach du Schreck, Jesus ist weg, Thematik? Also ich für mich habe mitgenommen, egal was der Herr uns für Wartestationen, für stille Zeiten ordnet, bleibe darunter. Es wird ein Segen sein. Und er findet, er ist immer zur rechten Zeit dann auch da, um mir die Früchte dieser köstlichen Erziehungsarbeit zum Segen werden zu lassen, auch für andere, nicht für mich, für andere. Ich weiß nicht, was du jetzt an Evangelium mitnimmst, aber denk einfach noch einmal darüber nach. Amen.